Du befindest dich in der finalen Besenwagen-Staffel 2022. Es ist die Baden-Württemberg-Edition. Der Weg von Freiburg nach Nürtingen heute ist nicht weit. Und ich habe meinen beiden Mitfahrern noch gar nicht erzählt, wo es nächste Woche hingeht. Kurze Wege sind gerade unser Ding. Vielleicht sollten wir uns ein paar E-Bikes holen und den gelben Bus stehen lassen. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Storff.
Und Rafa stellt die Ladesäulen auf und dreht das Windrad für uns. Danke.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Whoop. Update zur Besenwagen-Whoop-Wette. Fast ein Zungenbrecher. So. Andi wollte mich bei der Aufnahme dieses Spots heute nicht begleiten, denn er hat befürchtet, dass er seine wiedererreichten 3 grünen Erholungstage aufs Spiel setzen würde, wenn er so früh aufstehen würde, wie ich das jetzt hier aufnehme. Gut, jetzt wisst ihr, wie hart dieser Kampf ausgefochten wird und den aktuellen Stand habt ihr somit auch wieder. Ich hatte eigentlich gestern Ruhetag, aber ich habe meine empfohlene Tagesbelastung vom Whoop fast überschritten, weil ich im Keller 3 Sätze Tubeless-Reifen gewechselt habe. Und zumindest bei einem war so viel Puls vorhanden, dass das wirklich fast nicht geklappt hätte. Wer noch keinen Peil hat, worüber ich rede, Whoop 4.0 ist ein Fitness- und Gesundheitswearable, das dich durch praktisches Feedback zu deinem Schlaf, deinem Training, deiner Erholung und deinem Weinkonsum zum Beispiel unterstützt, dein Potenzial zu wecken. Und wer uns bei unserer Reise mit dem Whoop begleiten will, sein eigenes Potenzial wecken oder in Andis Wette einsteigen will, macht das am besten während der Cyber 5 Offer. Also jetzt. Es gibt immer einen guten Preis für dich mit Besenwagen, aber vom 23. bis 28. November sparst du sogar 20% auf die Jahresmitgliedschaft. Das Angebot gilt für alle und du findest es nochmal niedergeschrieben in unserer Folgenbeschreibung, wie immer.
Ich fahre am Wochenende E-Mountainbike.
Nice, Porsche?
Nee, leider kein Porsche.
Oder ein Hammer?
Ich weiß nicht, wo ihr die Sachen immer her habt, aber nee, ich fahre ein ganz normales Simplon E-Mountainbike.
Ah ja, jetzt schließt sich der Kreis. Wie viel Mathbikes-Potenzial hat das? Kann man da was draus machen?
Eigentlich keins, würde ich sagen. Das sieht eigentlich, ich gucke es mir gerade noch mal an, das sieht aus wie ein normales Mountainbike, oder?
Schade. Ich habe Moni auch letztens in der Story gesehen, wie er so ein E-Mountainbike gefahren ist.
Genau.
Ja, aber ich muss sagen, wir hatten das Thema gerade, bevor wir aufgenommen haben, dass ich habe das Porsche E-Mountainbike rausgesucht, so rum. Und Andi hat natürlich zu Recht gesagt, sieht relativ normal aus, bis auf die Laufräder. Aber das sieht in Realität wuchtiger aus. Also das dagegen sieht ein, in Anführungsstrichen, normales E-Bike von einem Radhersteller nochmal, also anders, das wirkt nochmal anders. Also dieses E-Mountainbike von Porsche, das sah schon ziemlich wuchtig aus, so auf dem Radständer. Aber natürlich nichts im Vergleich zu dem Hammer EV E-Mountainbike. Also das Ding ist
Das ist einfach ein SUV E-Mountainbike.
Ja, das ist halt wie so ein Hammer einfach, ne? So Reifen viel zu breit. Dann irgendwie sieht aus wie 26 Zoll oder 24 Zoll, was ist das? Also es ist halt richtig klein einfach auch. Und die Narben sind auch so absurd groß. Also einfach diesem Rad ist einfach alles überdimensioniert. Und sieht billig aus. Halt wie so ein Hammer. Wie so ein richtiger Hammer einfach.
Ja, ist krass. Aber lass es kurz raushauen in dem Kontext. Wir haben ja irgendwann mal den Instagram-Account Mathbikes Germany vorgestellt und der hat die Woche gepostet, der ist auch stetig am Wachsen, in der Story gepostet, dass sein ausgeschriebenes Ziel und alle müssen jetzt mithelfen und wir rufen auf jeden Fall auch dazu auf, ist, dass Mathbike unter den Top 10 der Jugendwörter des Jahres 2022 vorkommt und dann in der Tagesschau vorgelesen wird. Also guckt jetzt bitte alle mal, wann diese Wahl aussteht. Das wird man irgendwo online abstimmen können, bei Tagesschau, was auch immer. Und wählt für Mathbike oder schlagt das vor.
Also weder wir noch unsere Hörer können eigentlich doch über das Jugendwort abstimmen.
Ja, ist egal.
darf man das nur ab einem bestimmten Alter, bis zum bestimmten Alter?
Ey, das stimmt, dann müssen wir jetzt nochmal extra E-Mail-Accounts an.
Bis 18 Jahre haben wir, glaube ich, gar keine Hörer. Oder einen. Oder eine.
Ja, nee, das stimmt nicht. So ein paar Juniorenfahrer haben wir auf jeden Fall.
Dann lügen die bei Spotify, wie alt sie sind. Oder hören über einen Familienaccount.
Und ein paar Jugendfahrer gibt es bestimmt auch.
Also übrigens, das Jugendwort des Jahres 2022 ist Smash.
Ja, ja. Ach so, das ist dann nächstes Jahr. 23 wollte der. Genau, genau, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, gab es auch gute Smash-Verkündung. Ey, nochmal kurz, was ganz anderes. Ich hatte überlegt, ob ich das hier überhaupt anspreche, weil es hat gar nichts mit Radsport zu tun. Aber was mich vor ein paar Monaten schon komplett erschüttert hat und diese Woche nochmal, und wir haben es jetzt gerade von Porsche gehabt. Und Paul, du hast Nürburgring-Rennen schon gewonnen. Überleitung. Ey, habt ihr euch schon mal die YouTube-Aufnahme von der Onboard-Kamera vom Rekord auf dem Nürburgring angeguckt?
Welchen?
Also den die neuesten? Rekordrunde, der ist von 2018.
Von Kai Platt oder wer ist das gefahren?
Nee, nee. Timo Bernhardt ist das gefahren. Das ist so ein Hybrid-Porsche gewesen.
Nee, der Rekord ist jetzt von Mercedes neu aufgestellt worden.
Nee, nee, nee. Der Mercedes ist 6 Minuten irgendwas gefahren und der Rekord ist 5 Minuten 19. Das ist leider falsch.
Also Straßenzug, aber jetzt gerade vor kurzem Mercedes Straßenzugelassen wahrscheinlich dann, ne?
Kann sein, aber dieser Porsche, das ist die beste Zeit und der Mercedes hat die zweitbeste Zeit und die liegen 45 Sekunden auseinander, 12%. Du guckst das, ich habe es auf dem Fernseher geguckt, du denkst, kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, wie schnell dieses Auto fährt und wie schnell man da reagieren muss. Es muss computeranimiert sein. Ich bin absolut erschüttert, dass das Menschen möglich ist, was da passiert in diesem Video.
Ich muss sagen, mein Interesse an Motorsport ist mit dem letzten WM-Titel von Michael Schumacher zu Ende gegangen.
Ja, es ist bei mir ähnlich. Aber das hat mich wirklich nochmal, ich habe noch ein gewisses Interesse an Autos.
Und das 635 ist für Straßen zugelassene Autos und das ist dieser Mercedes AMG One, genau.
Ich glaube auch nicht, dass der Straßen zugelassen ist und ich glaube, der war auch schneller.
Doch, da steht Straßen zugelassener Rennwagen, schnellstes Auto, Mercedes AMG One, 6 Minuten 35. Vorher war es der Porsche 911 GT2 RS MR mit 6 Minuten 43.
Und jetzt stell dir vor, das ist bestimmt schnell.
Gehe ich von aus.
Dieser Hybrid Porsche ist 519 gefahren. Das ist einfach. Guckt euch einfach dieses Onboard-Video mal an. Es dauert ja nur 5 Minuten 20 Sekunden. Ihr denkt einfach, das kann nur computeranimiert sein. Das gibt's nicht. Egal, wieder weg von Autos zu.
Aber abschließend würde ich noch gerne sagen, dass Porsche mich gerne sponsern kann. Dann fahre ich auch dieses Porsche E-Mountainbike.
Ich fahre auch diesen Hybrid-Porsche, also Besenwagen powered by Porsche. Wir sind offen.
So, jetzt, weil wir hier eine Service-Rubrik natürlich auch haben, der Rundenrekord ist von diesem Porsche 919 Hybrid Evo mit 5 Minuten 19 und dann das nächste Auto, was auch ein Prototyp ist, also der Porsche
Minuten
Prototyp,
5 oder
6 Minuten 5
ne?
ist ein VW ID R, also quasi so ein V-Share-Auto einfach nur tiefer gelegt.
Aber es ist einfach so weit weg von dieser Zeit.
Das ist krass. Normal. Wenn du halt schon weißt, dass du Zehntel, ne, oder Hundertel oder wie auch immer, halt schon so krass bei diesen hohen Geschwindigkeiten, so eine krasse Distanzen sind. Ne?
Ich habe es ausgerechnet, es sind 12% schneller.
Ja, aber das war doch genauso wie du beim Nürburgring mitgefahren bist und deine Gegner.
Beim Jedermann-Rennen.
Richtig, genau so war das.
Du warst so schnell, dass die Siegerehrung schon.
Porsche Paul.
Ja, auf jeden Fall. Zweite Service-Rubrik, Aufklärung über den Baldinger-Clan. Wir können jetzt hier, glaube ich, mal die Voicemail von Rick Sauser, danke immer für die schnelle Information, einspielen und scheinbar ist es doch derselbe Baldinger bei Ceratizid und Ulle. Und dann gibt's noch Mike und der ist da irgendwie auch noch im Spiel.
Nee, aber der in den ganzen Dokus immer vorkommt, ist doch
ist
Mike
Dirk
und
ist Dirk.
Ist Dirk Baldinger.
Ist Dirk.
Hi Basti, hier gerade euren Podcast. Also, pass auf. Der Dirk Baldinger war früher bei Heinrich Schmid in Betzingen. Das war eine Bundesligamannschaft und Ulrich ist damals bei der RG Hamburg gefahren. Und irgendwann die waren auf jeden Fall Kumpels von Amateurzeiten. Da ist mein Bruder auch mitgefahren, noch der Eddy bei Heinrich Schmid. Und der Ulrich ist dann irgendwann mal über den Dirk nach Merdingen gekommen, also über den Dirk Baldinger. Der Dirk Baldinger war später Profi bei Telekom und bei Polti. Ja, über den Dirk Baldinger hat auch der Ulle den Mike Baldinger kennengelernt. Der Mike Baldinger kommt aus dem selben Kaff oder zumindest aus der Region, hat mit dem Dirk Baldinger zusammen mal ein Fitnessstudio gehabt in Iringen und kennt aber den Ulrich erst über den Dirk Baldinger. Der Mike Baldinger ist auch nie professionell oder amateurmäßig Rad gefahren, sondern das ist ein ehemaliger Motorrad-Rennfahrer. Und die ganze Scheiße, wo jetzt war auf Mallorca und so, hat der Dirk Baldinger dann der Ulle wieder nach Merdingen geholt. Und seine Mutter und Family, die gucken jetzt alle um ihn. Also ich weiß nicht, wie jetzt die aktuelle Situation ist, aber so war es zumindest mal. Und das war auch, glaube ich, für den Jan echt wichtig, dass der da unter diesen Anlaufpunkt gehabt hat. Und das Management, das es jetzt gibt, da sind beide Baldinger involviert, also der Dirk Baldinger und der Mike Baldinger. Wenn du noch irgendwas wissen willst in die Richtung, schreib mir. Und vom Dirk Baldinger, der Papa, der Bernhard Baldinger, war bis vor wenigen Jahren Nationaltrainer in Luxemburg und ist jetzt auch beim Ceratizid, macht da, glaube ich, Administration ein bisschen und so.
Ich habe übrigens nochmal nachgerechnet, weil du letztens gefragt hast, wie viele Kilometer wir gefahren sind. Ich kriege es nicht zusammen. Ich meine, Trainingsdokumentation ist leider nicht so gewissenhaft
gepflegt worden. Aber gut, du hast halt irgendwie hinten.
Also über 300.000 auf jeden Fall.
Ja.
Aber Paul müsste mittlerweile dann jetzt schon richtig viel haben. Also,
ja, ich hätte bei mir 250 gesagt.
Was wären denn deine wenigsten möglichen Kilometer, Paul? Also wenn du das mal übersteckst.
Naja,
du bist ja nochmal 5 Jahre länger gefahren als ich quasi.
Ja, aber ich habe ja auch, also ne, weil letztes Mal hatten wir ja geguckt, was bei Strava war und ich hatte ja so 2-3 Jahre, wo ich nicht viel gefahren bin. 17,
aber was heißt denn 18, nicht viel? 19. Ja, 17, 18, 19, 1000 oder in den Jahren?
Nee, 2017, 18, 19.
Nee, 17, 18, 19, weil da bin ich ja nicht viel gefahren. Also war ich ja viel irgendwie mit LKT unterwegs. Also da hatte ich bestimmt, ja, da, also nicht keine 10, also weit unter 10. 5 bis 8 oder sowas, mehr werden das auch nicht gewesen sein. Mhm. So, und da Basti,
ja, aber das sind ja nur 3 Jahre.
Gemacht haben.
Ja, aber dafür habt ihr viel früher angefangen als ich. Ich habe ja erst so richtig irgendwie mit 17, 16 angefangen.
Ja, das war ja auch erst vorgestern. Ne?
Da hattet ihr ja schon zwei Welten umrundet wahrscheinlich. Ja.
Ich weiß es nicht. Interessiert mich irgendwie auch gar nicht. Ich weiß, Leute fragen es immer. Ich finde Kilometer auch so schwierig. Also kommt da echt, also ich glaube, auf eine Lebenszeit gerechnet, kommt es echt auch drauf an, wo du lebst. Also so Brandenburg-Mecklenburg hast du da auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber alpine Gebiete. So.
Ey, mir hat einer geschrieben auf Instagram, dass bei ihm, er wohnt in Innsbruck und da gibt es einen in seiner Nachbarschaft, weil ich gesagt habe, ich habe auf Strava in diesen, seit 2013, diesen 9 Jahren, 1 Million Höhenmeter. Und dann meinte der Typ hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, jedes Jahr 1 Million Höhenmeter zu machen. Und macht das auch. Mit Rad und mit Skitouren. Im Winter Skitouren, im Sommer Rad. Und er hat jedes Jahr dokumentiert 1 Million Höhenmeter. Ich konnte es erst auch nicht glauben, aber den Typ gibt es wirklich.
Was ist das im Schnitt am Tag? Das müssen wir jetzt.
Habe ich 2700 oder so, habe ich schon.
Am Tag?
Ja, ich rechne es nochmal nach, aber ich habe es schon mal ausgerechnet.
Ich glaube, ich bin bis zur U23 noch nie einen Berg aufgefahren.
Ich dachte, du warst immer in der Eifel.
Ja, das zählt
aber
nicht.
Erst ab der U23.
Als Juniorenfahrer, ja genau, als Juniorenfahrer war ich da vielleicht so einmal im Jahr.
2740 Höhenmeter am Tag.
Ey, wie geht denn das?
Also eine krasse Umstellung auf jeden Fall.
Ey, wie soll denn
das? Musst du halt jeden Tag 5000 Höhenmeter fahren.
Ja, ja, ist mir schon klar.
Nee, 2740.
Ja, aber überleg mal, 2700 Höhenmeter zu fahren, das ist ja für die meisten ist das schon der krasseste Tag überhaupt.
An, wo du wohnst, sind 30 Kilometer, ja, wenn du 2 Berge fährst, ne?
Nee.
Fährt er auf der einen Seite hoch, auf der anderen runter, nee, und wieder zurück.
Du darfst nicht vergessen, da gibt es ja auch Winter. Also da gibt es ja auch Tage, wo das nicht,
ja,
so geil ist.
Ja, aber du musst ja auf jeden Fall für 3000 Höhenmeter in 100 Swift. Kilometern musst du schon richtig arbeiten.
Ey, das ist ja so krass.
Ja, das geht da schon relativ schnell, oder?
Ja, schneller als bei uns auf jeden Fall. Aber ey, komm, trotzdem.
Basti, das wäre noch was für Doc Hollywood. Da kann er bestimmt so eine Statistik machen mit.
Der hört das jetzt auf jeden Fall, der Auftrag ist raus.
Also, ich habe mal eine Route geplant. Hier in Kölner ich weiß, so im Vorgebirge, so Richtung Bonn.
Ja.
Auch über 2000 Höhenmeter auf 80 Kilometer. Es geht.
Ja, du fährst ja,
noch nicht mal die gleiche Straße. Du fährst dieselbe Straße.
Das nicht. Jeden Tag. Jeden also, Tag. Und da fehlen immer noch 700 Höhenmeter.
Ja, und es sind ja nur 2000.
Richtig. Jeden Tag.
Aber es ist möglich.
Ja, natürlich ist es möglich. Es ist auch, ey, also das, um das möglich machen geht's, also dass es möglich ist, rein rechnerisch, darum geht
eigentlich,
es nicht.
Eigentlich krass, dass ich nur 1 Million in 9 Jahren dann habe.
Ja.
Richtig, richtig wack.
Ja. Ey, wo wir gerade bei richtig wack sind, darf ich die Überleitung machen?
Auf jeden Fall.
Warum ist NextHash Sponsor bei der UCI Champions League auf der Bahn?
Stell mir die Frage doch nur, wenn du eine Antwort drauf hast. Weil wir beide können es nicht beantworten.
Nein, ich glaube, keiner von uns, aber vielleicht gibt es da draußen ein Rechercheteam, was es für uns rausfinden kann.
Ja,
unsere,
mit Sicherheit.
Unsere ZuhörerInnen, die vielleicht fleißig jetzt mal nachgucken. Ich habe mich vorhin versucht, ein bisschen zu informieren, du findest aber nichts raus, außer dieser Cycling-Tipps-Artikel, der relativ lange zu dem Team
ja,
damals.
Gut, der ist ja aber auch nicht zu bahnen, ne?
Genau, ja, da kommst du auch zu nix. Also die sagen am Ende
also
auch.
Also das ist eine Hörerfrage gewesen, deswegen stellen wir die jetzt mal. Natürlich
ja, soll nächste von uns Woche jetzt den Cycling-Tipps-Podcast hören, weil da reden die nämlich nächste Woche drüber. So viel habe ich herausgefunden.
Ah ja, sehr gut.
Aber das sind ja auch richtige Journalisten, die arbeiten ja dafür, sowas rauszufinden. Ich habe keine Ahnung.
Aber hat einer rausgefunden von euch oder mal geguckt, wo das sichtbar ist?
Ja, ja. Das,
haben die Bandenwerbung oder was?
Nee,
oder?
Das steht unten auf der Innenbahn ganz groß drauf. Also okay. Also es ist quasi zwischen der Bahn und dann da, wo du halt sitzt, also in dem Innenbereich, dazwischen also war das in Berlin, glaube ich. Ja.
Ich glaube ja, dass NextHash sowas...
Verblüffend.
Nee, ja. Ich glaube, dass NextHash sowas wie Banksy ist. Das ist einfach so Performance-Kunst. Die tauchen im Radsport immer mal irgendwo auf und dann sind sie wieder weg und keiner weiß, was es ist.
Ich frage mich halt, ob die Deals gemacht werden und man hofft, dass dann irgendwann ein Payment kommt oder ob auch das quasi bezahlt wird und dann macht man die Werbung. Scheint mir mittlerweile so ein Ding zu sein, man schießt Verträge ab, zahlt wahrscheinlich aber nicht.
Im Radsport ist alles möglich. Aber eigentlich auch geil, also die UCI hatte ja eigentlich, die müsste ja irgendwann mal so eine Beschwerde vorliegen gehabt haben, dass so Fahrer nicht bezahlt worden sind und so, ja. Ne, dass dann halt die Bankguarantee mal gezogen wird von dem Team. Also die müsste es ja eigentlich auch geprüft haben. Also die hatten es auf dem Schreibtisch liegen, NextHash, ne, dass da nichts kam.
Ja,
und machen dann einen eigenen Deal damit.
Und unterschiedliche Bearbeitende.
Ich höre ab sofort auch auf, mich über die UCI zu beschweren, weil man hätte auch der FIFA angehören können, ne?
Ja.
Ja, also ich habe ja so das Gefühl, wenn die UCI genauso mächtig sein könnte wie die FIFA, wäre sie die FIFA.
Ja, das
also,
geht aber nicht.
Nein, aber weißt du, also vom, ich glaube, auch da herrscht sehr viel Potenzial, um mal die Tasche aufzumachen.
Und es sind halt viel kleinere Geldbeutel.
Die nächste, war die erste WM in wo ist das nochmal?
Turkmenistan.
Nicht
Turkmenistan, mit dem Typen,
Gabriel
der alles
ja.
Ey, der hat bestimmt so ein Porsche, der hat so ein Porsche E-Bike in Gold bestimmt schon.
Ja. Hundertprozentig. Warum hat Nairo noch kein Team und was ist mit Kev?
War ja jetzt auch schon wieder zu anderen Teams gelinkt worden, ne? Irgendwie ja, Bahrain, die haben es auch dementiert wieder.
Und das Geile ist, ich habe heute den Cycling-Tipps-Podcast gehört und interessanterweise, wer sich damit nicht beschäftigt, da sind viele Journalistinnen wurden da gegangen, also die mussten ihren Job niederlegen. Genau, auf jeden Fall, die meinten auch, dass die englischsprachigen Journalistinnen sich nicht sicher sind, dass sie den spanischen Text richtig übersetzen, weil könnte auch heißen, weil es hieß ja, dass er gesagt hat, er wird nächstes Jahr in der World Tour fahren. Also bei einem Team. Man könnte es aber auch so übersetzen, er wird nächstes Jahr World Tour Rennen fahren. Das wiederum heißt ja auch, dass er einfach nur in einem Pro-Team fahren müsste.
Vielleicht ist es auch nur aber eine sehr stark motivierte Aussage.
Paul, du warst ja auch mal Teammanager oder Teamchef. Würdest du jetzt Nairo Quintana verpflichten? Wenn du jetzt ein World Tour Team hättest.
Ich würde sagen, kommt auf den Preis an. Und auf den Preis und auf deine ethischen...
Auf deine? Es kommt doch jetzt gerade auf deine an.
Na, also ich würde...
Ja, aber die hängen ja auch mit dem Preis zusammen.
Ja. Nein, genau. Nairo to wenn, Paul wenn Voss Porsche, Development wenn Team.
Aber Nairo...
bei Porsche.
Nairo wird dieser Vierter bei der Tour, oder? Also inoffiziell. Ist Vierter war das, ne? Oder Sechster?
Nee, Vierter nicht. Vierter war Godu.
Dann wird der Sechste. Auf jeden Fall fährt er vorne, oder Fünfte, auf jeden Fall fährt er vorne ganz rein. So, also ich glaube, dass der es noch drauf hat, ziemlich viele Radrennen zu gewinnen. was er ja immer wieder macht jedes Jahr, und auch bei der Tour von Rhein zu fahren. Aber du hast halt immer so ein Anhängsel und ich glaube, einigen Teams ist das egal und einigen nicht. Es ist halt nur die Frage, ob den Teams, denen das egal ist, dass sie noch Platz haben. So ein Team wie Astana zum Beispiel. Also, da könnte ich mir das jetzt schon gut vorstellen. Ich glaube, da geht aber nur mit wenig Geld, so wie es momentan da aussieht. Ja. Aber ich finde das trotzdem interessant, weil er ist immer noch ein guter Rennfahrer. Ne? Also wir tun gerade so ein bisschen so, als wenn der ist jetzt kein Chris Froome.
Der merkt ja auch nichts.
Der merkt auch nichts.
Alter, dadurch, dass Nairo jetzt gestrichen wurde, sind 3 Franzosen in der Top 10 gewesen, Tour de France Gesamtklassement.
Ja, Hammer. Die haben dir das untergemischt.
Die rücken dann auf?
Die rücken auf. Also jetzt hier zumindest bei Pro Cycling Stats sind die aufgerückt.
Klar, ich glaube, du rückst. Also
Bardet war 7., ist jetzt 6. und Madouas war 11. und ist jetzt 10.
Ich glaube, da ist nochmal ein Unterschied. Früher.
Das ist krass, Madouas.
In diesen Jahren, wo halt dann irgendwie irgendwann das halbe Feld so irgendwie gedopt war, ich glaube, da haben sie einfach die Sieger gestrichen, da gibt es auch keinen Nachrücker. Aber ich glaube, jetzt so bei solchen Vergehen rückst du nach. Ist ja auch Olympia
okay,
genauso.
Also, ja.
Aber was mit Kev? Also BBB-Hotel?
Da weiß man ja immer noch nicht.
Jede Woche oder was?
Nein, aber ich finde den Case so interessant, weil ich heute auch eine News gelesen habe, dass die Olympiasiegerin im Frauenbereich, Alter, ich mit Namen Kiesenheimer, heißt
Kiesenhofer.
Sie? Kiesenhofer, dass sie in Verbindung steht mit B&B-Hotels, dass sie da fährt. Und die News kam jetzt heute. Und denke ich mir so, okay, gut, die wissen nicht mal, ob sie überhaupt ein Männerteam an den Start bringen. Das finde ich alles so.
Vielleicht bringen sie dann ein Frauenteam an den Start.
Ja, wiederum sagt natürlich ein Fahrer da, dass anscheinend das Schlechteste wäre, wenn sie genauso weitermachen wie bis jetzt. Also von der Teamstruktur.
Das Schlechteste. Also das wäre das Worst-Case-Szenario oder wäre für ihn das Schlechteste?
Nee, das wäre das Worst-Case-Szenario. Und gleichzeitig heute auch beim Cycling-Tipp-Podcast.
Das wäre ja noch okay, wenn die einfach weiterfahren würden, aber das sehe ich, glaube ich, auch nicht.
Interessanten Ansicht heute auch. Cooles Zug. Auch wieder Cycling-Tipps-Podcast. Die meinten, das ist wirklich krass, weil du hast in Frankreich ja mega viele so Amateur-Teams und auch Conti-Teams, die ja sehr gut gesponsert sind, weil du brauchst ja mal mindestens, glaube ich, 1,5 Millionen, überhaupt ein Conti-Team in Frankreich machen zu können, weil du ja Mindestgehälter hast und Sozialversicherung und den ganzen Blabla, was wir in Deutschland vielleicht auch mal bräuchten. Allerdings wird es dann keine Conti-Teams mehr in Deutschland geben.
Noch nicht mal eins, wenn alle zusammenlegen.
Ja genau, wird es noch nicht mal eins geben, das ist traurig. Auf jeden Fall finde ich das dann krass, dass man dann nicht in der Lage ist, dann irgendwie so ein Team so auf die Beine zu stellen oder halt die Sponsoren wirklich zu gewinnen, was das für eine krasse Blase sein muss einfach. Also ich bin ja immer noch fasziniert, dass die Stadt Paris sagt, wir machen das, dann sagt Amazon Frankreich und Carrefour und sowas kommen auch mit rein, aber am Ende passiert nichts. Das finde ich so.
Wer hat denn das gesagt?
Dann haben die sich halt mal ernsthaft Gedanken gemacht.
Die haben es ja gar nicht gesagt.
Ja.
Doch.
Es waren Gerüchte, die wurden vom Team nicht dementiert, die wurden aber nie offiziell. Das ist ein Riesenunterschied.
Ja, aber warum wird, dann dementierst du das? Wenn es nicht dementiert wird, wird ja auch was in irgendeine Richtung dran, sonst würdest du es ja dementieren.
Ja, oder du hoffst halt, dass aus dem Gerücht sich irgendwas entwickelt, ja.
Radsport ist schon seltsam.
Aber das war ein bisschen hochgepokert vielleicht.
Ja.
Hey, Radsport tatsächlich, kannst keinem erzählen.
Ja.
Unser Gast ist übrigens bereit, ich habe den schon bereit gemacht, links raus, der dürfte gleich in den Startlöchern stehen, dann steht er das schon, bevor wir da hingehen. Ich habe eben schon in der Einleitung gesagt, ich habe euch noch nicht gesagt, wo wir nächste Woche hinfahren.
Ich habe keinen Bock
mehr. Nach Freiburg.
Ich habe da keinen Bock mehr drauf, ey.
Du musst durch, Paul, bis zum Jahresende. Wir haben noch eine Folge frei dieses Jahr. Ein Gast steht noch aus, können wir nochmal so eine Hörerumfrage machen vielleicht.
Oder wir... Wir beleuchten mal die deutsche KT-Szene. Mit so anonymen...
Aber da müssen wir uns... Dafür brauchen wir unseren ersten Tag im Büro zusammen.
Nee, aber das können wir gerne machen. Aber es kann natürlich auf jeden Fall gut sein. Ja gut, mir ist es egal, ob ich da Freunde in der KT-Szene habe. Aber ich glaube, das wäre auf jeden Fall... Ja doch, lass machen. Gerne.
Ja, wir müssen die Teams halt gut aufteilen. So. Andi darf auf jeden Fall nicht Lotto Kernhaus machen.
Nee, ich eigentlich auch nicht. Ich bin auch befangen.
Stimmt.
Und du auch.
Wir sind alle befangen.
ja.
Bei Lotto Kernhaus geht jetzt alles mit rechten Dingen zu.
lachte Andi dabei, wenn er es sagt.
Ja. Ja, aber gut, es ist ja trotzdem, ne, wenn du einen KT-Fahrer in Deutschland hast, der irgendwie ja, mittlerweile auch trainieren muss wie ein Profi eigentlich schon, kriegt dafür aber nur 250 Euro Mindestgehalt, weil kein Budget da ist, dann ist es halt trotzdem scheiße, ne? Also das ist halt die Realität in Deutschland, was glaube ich viele gar nicht so wissen. Also es gibt kaum Fahrer im KT-Bereich, die wahrscheinlich mehr oder deutlich mehr verdienen, wie es vor 10, 15 Jahren mal war.
Ja, ich glaube, das letzte Team war wirklich Solamonta.
Solamonta, ne? Sparkasse hatte so Fahrer, die man dann über 1.000 Euro Gehalt bekommen haben.
Also was ich
das ist im Vergleich auch einfach zu allen, also in Italien.
Selbst Österreich. Ne?
Man nennt immer Frankreich als Beispiel, weil das da geregelt ist, gesetzlich geregelt ist, ja, dass man da ein ganz normales Gehalt bezieht, sobald man als Profi gilt, was man als KT-Fahrer ja dann ist. Italien, weiß ich nicht, wie die Regelungen, also gesetzlichen Vorschriften da sind, da ist auf jeden Fall noch teilweise eine Menge Geld im KT-Bereich. Und ja, Österreich, Basti, da gibt es auch noch die ein oder andere Mark zu verdienen, wenn man
aber
gut fährt.
Man muss natürlich auch sagen, dass da ist auch viel mit Briefumschlägen gearbeitet, ne? Also was man so hört. Von daher.
Wo?
Ist jetzt egal. Ist egal, habe ich nicht gesagt, aber es gibt auf jeden Fall Länder, die mit Briefumschlägen gearbeitet.
Immerhin. Also Fahrer würden sich ja freuen über Umschläge.
Ja. In Deutschland wäre halt nichts drin, ne?
Ja.
Zum Teil. Also in Deutschland wären ja nicht
McDonalds-Gutscheine drin.
Briefumschlag.
Nee, in Deutschland kriegst du einen Briefumschlag, da steht drin 52 Euro, aber du musst noch 200 Euro Trainergebühr bezahlen und 50 Euro Leihgebühr fürs Fahren, irgendwie sowas. Aber egal, das können wir echt mal machen. Lass uns als letzte Folge, die wir so aufnehmen, regulär wirklich mal machen.
Jetzt haben wir eigentlich schon alles gesagt darüber, oder?
Nee, ich finde nicht, wir können das schon.
Wir kriegen alle zu wenig Geld, die Jungs. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
Ja.
Naja. Ja, lass uns mal drüber nachdenken. Also
eine
nächste
Sache
Woche.
Noch. Mich würde es auch interessieren, wie es im Frauenbereich jetzt ist, weil es gibt ja im nächsten Jahr ein deutsches Conti-Team. Und da bist du ja auch so halb involviert.
In eins kann ich auf jeden Fall ein bisschen Einblick geben.
Okay, gut. Holen wir uns einen Gast rein.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von
Clark. Diese Woche hat ganz unvermittelt der Winter im Training begonnen. Am einen Tag noch kühle 10 Grad und dann bin ich am nächsten Tag mit dem gleichen Outfit raus, ohne nochmal das Wetter zu checken. Und leider waren es dann nur noch 2 Grad. Fuck my life. Ich habe dann 2,5 Stunden so durchgezogen, aber zum nächsten Ride habe ich mir nicht nur bei den Klamotten ein Update geholt, sondern auch bei der Reifenwahl. 2 mm mehr für den Winter ist bei Blättern und Nässe einfach Gold wert. Und ich kann nur sagen, es ist nicht dumm, sich nicht nur bei der Wahl deiner Reifen und der Konfiguration über etwas mehr Gedanken zu machen, auch bei deiner Versicherung kannst du mit einem Upgrade viel Gutes für dich rausholen. Da hat doch jeder von uns Verträge, die nicht wirklich up-to-date sind und mal etwas Tuning vertragen könnten, oder? Ich habe mir ein Upgrade für meine Versicherung mit der Clark-App zugelegt, habe mit dem kostenlosen Bedarfscheck Versicherungslücken aufgedeckt und meine Verträge optimiert und ich bin jetzt wieder für alle Fälle gewappnet. Hol auch du dir jetzt ein Upgrade für deine Versicherung und versichere dich ab mit Clark. Mit Clark managst du deine Versicherungen kostenlos und digital, kannst deine Verträge on the go einsehen und optimieren. Bei Clark findest du die besten Versicherungen aus 180 Versicherern. Und das Ganze macht Clark unabhängig und transparent und deine Interessen stehen im Mittelpunkt. Wenn du jetzt Interesse hast, gibt es mit uns nochmal ein Goodie oben drauf in der App oder auf der Website clark.de oder goclark.at mit dem Code Besenwagen registrieren. Besenwagen komplett in Großbuchstaben. Und für 2 hochgeladene Versicherungen, also welche, die du nur eintragen musst, die du schon hast, nicht welche, die du abschließen musst, 30 Euro Shoppinggutschein zum Beispiel im App Store bei H&M oder Zalando abstauben. Wenn du nur eine einträgst, gibt es auch schon 15 Euro. Klingt gut? Dann check unsere Shownotes und du kannst schauen, wie du das Beste für dich mit Clark rausholen kannst. Jo, nach Nürtingen, ich habe es schon in der Einleitung gesagt, sind wir gefahren heute von Freiburg aus, wo wir jetzt sehr lange Station gemacht haben und besuchen endlich. Du warst schon mal so ein bisschen Teil im Besenwagen, ich erzähle das gleich nochmal. Hi, Luca Schwarzbauer, frisch aus dem Training.
Hi, servus. Danke, dass ihr mich mitnehmt.
Moin.
Hi. Ich habe es gerade schon gesagt, ich mache jetzt mal so einen kurzen Abriss, denn Luca Schwarzbauer, mal wieder ein Offroad-Gast von uns und die ganzen Roadies, die uns hören, also viele von denen, werden jetzt nicht direkt wissen, wer du bist oder eine Einordnung dazu haben. Ich denke nicht mal, meine zwei Teamkollegen hier können das ganz genau einordnen. Cross-Country, Luca Schwarzbauer, ist auch ein bisschen eine besondere Geschichte, deswegen freue ich mich auch, dass du hier bist. Luca war in den Junioren schon mal sehr erfolgreich und stark. In einem Jahr deutscher Meister, zweiter Europameister im Cross-Country, olympische Distanz und dritter Weltmeister. Außer bei der deutschen Meisterschaft hat sonst immer Simon Andreasen gewonnen, der das Rad damals so ein bisschen neu erfunden hat. Und bei der Weltmeisterschaft zweiter, einen vor dir, war Egan Bernal. Das ist auch nochmal so ein Road-Fun-Fact.
Ja.
Und danach kam eine relativ lange Zeit, wo es nicht so richtig geil gelaufen ist. Die können wir heute auch mal aufdröseln. Einige Probleme, Sprung von Junioren, die Elite, U23 und so weiter. Und seit 2 Jahren läuft es aber wieder richtig gut. Und wir haben jetzt hier heute sitzen, ich würde sagen, wir hatten hier Manny Fumic schon mal sitzen, als wirklich Top-Cross-Country-Fahrer. Und jetzt sitzt hier heute so der international erfolgreichste Cross-Country-Mountainbiker Deutschlands. Ich habe es Paul eben schon mal erklärt. Du hast dieses Jahr einen Short-Track-Weltcup gewonnen, wo du Tom Pidcock abgesprintet hast im Finale. Und das war erst der zweite Cross-Country-Weltcup-Sieg eines Deutschen überhaupt. Mhm. Und der letzte war 1993. Also seitdem ist niemand mehr so schnell international vorne mitgefahren und im Weltcup hast du jetzt, glaube ich, in den letzten 2 Jahren auch noch das ein oder andere Top-10-Resultat eingefahren. War das soweit richtig?
Ja, das war soweit richtig, genau. Also ja, können wir auf jeden Fall über alles Mögliche sprechen. Ich denke, da habe ich schon auch ein bisschen eine Geschichte zu erzählen, gerade auch mit der Sache, mit Bernal, Egan Bernal. Also gerade vor 3-4 Tagen bin ich mit einem Kumpel gefahren und dem habe ich eben gesagt, ja, nächste Woche bin ich wahrscheinlich im Besenwagen. Bin übrigens auch fleißiger Besenwagenhörer. Das liegt auch vor allen Dingen daran, dass ich irgendwie ganz am Anfang, da war der echte irgendwie, also ich war einfach mega früh irgendwie am Start schon und da ich so ein Gewöhnungsmensch bin, habe ich irgendwie nie aufgehört, euren Podcast zu hören.
Scheiße, ne?
Und
reingestolpert und jetzt absolut traumatisiert, Langzeit, chronisch.
Nein, ganz und gar nicht, ne. Einfach, ja, ich denke, das ist doch typisch so, klar, nicht jeder mag Podcast hören, aber gerade beim Grundlagentraining finde ich, also ich fahre viel alleine, da habe ich wirklich oft einfach dann die Kopfhörer drin und höre eben Podcast, allerlei, aber unter anderem sehr oft auch, ja. Oder ja, so gut wie alle Folgen.
Ich will aber, bevor wir jetzt hier, willst du noch was zum Podcast sagen?
Nein, aber ich wollte anschlussfrei, aber ist gut.
Nee, ich will jetzt mit einer ganz speziellen Geschichte einsteigen, die mich in der Recherche am meisten interessiert hat. Sorry dafür, jetzt schon mal. Erzähl bitte diese Geschichte, ich reiß die Geschichte jetzt an und du erzählst sie bitte mal ausführlich. Es ist ein Höhentrainingslager in Livigno 2015, 16, 17, man konnte es mir nicht mehr ganz genau sagen.
15.
Und ihr stolpert, Lukas Baum und du auf jeden Fall, denn der hat es mir erzählt, ihr stolpert in Livigno irgendwo auf dem Training über einen Lancia Delta Integrale Martini-Lackierung.
Ja, ja.
Und die ganze Sache läuft darauf hinaus, dass Vater Schwarzbauer dann auch vorbeikommt und ihr den kauft.
Ja, genau. Ja, das war ein Riesenglück. Also bis jetzt, natürlich kann auch immer noch was passieren. Ich besitze es auch nach wie vor, aber das war echt der Oberhammer. Also ich kenne wirklich wenige, die sich jetzt so ein bisschen mit Rallye befasst haben und nicht das Auto absolut geil finden. Und ja, so ging es mir eben auch, immer weil der Röhrl-Fan gewesen und dann waren wir eben in diesem Hotel, in dem Paradiso heißt es, glaube ich, das kennt ihr bestimmt oder kennt der eine oder andere von euch bestimmt auch, also so ein typisches Radsportler-Hotel da oben Und dann sind wir da in der Garage rumgeschlichen, weil wir da unsere Räder eben immer hingestellt haben und haben eben dieses Auto da gesehen. Das war eher auch gerade zu der Zeit, wo ich so richtig im Eimer war. Da war ich auch nur zu Gast irgendwie 3-4 Tage, weil mich netterweise unser Bundestrainer da eingeladen hat. Aber ja, dazu nachher mehr wahrscheinlich. Jedenfalls habe ich dann irgendwann mal diesen Portier da oder den Hotelier vielmehr gefragt, wem eigentlich dieses Auto gehört. Der meinte, ja, diese ist meine. Und dann haben wir gedacht, nein, wirklich, nice, kann man dann vielleicht mal mitfahren. Ja, man könnte es sogar kaufen. Also er würde dieses Auto verkaufen. Und ja, dann sind wir dorthin und haben das tatsächlich dann auch gekauft.
Aber okay, aber ist es ein Evo?
Ja, ja, die absolut geilste Variante, die man haben kann. Also es gibt kein. Ja. Es war ein riesen Glück, damals auch wirklich günstig gekauft.
Ich wusste,
ja,
okay, dass Paul auch abgeholt wird von der Geschichte.
Ja, ja, ey, okay, jetzt, was heißt günstig? Wusste ich genau den Preis sagen.
Also kann ich eigentlich schon, ich glaube 33.000.
Ist der aber. Ist der bescheuert, der Besitzer? Entschuldigung.
Aber ja, das war, nee, aber das 2015 jetzt ist einfach ein riesen Unterschied. Und dann war dieses große Problem, das Auto ist natürlich in Livigno zugelassen. So ein Auto kriegst du nicht zugelassen in Deutschland, wenn du nicht irgendwie Connections hast. Und die hat eben mein Dad, beziehungsweise der ist die Connection dann selber. Und da an dem Auto dann zum Beispiel die Spiegel nicht original, der Auspuff nicht original, die Tür nicht original.
Okay.
Und so ein paar Sachen hast du dann riesen Problem. Du kriegst das Auto nirgendwo zugelassen. Und dann war eben mein Dad in der Lage, also da habe ich ihm natürlich auch ein bisschen geholfen, aber der war dann in der Lage, dieses Auto so hinzurichten, dass dann der TÜV eines Tages ist.
Okay, aber also du meinst mit, Entschuldigung, das wird jetzt gerade richtig kanonisch, aber du meinst mit nicht original ist, dass es halt, also nicht wie das Auto produziert wurde, die Originalteile dran waren oder war es genau. Einfach, okay.
Aber also der hat so Spiegel, dieses normale Evo-Auto, ja. Das hat natürlich normale Spiegel, aber ja. Diese S aus der Pirelli B-Gruppe, wie auch immer das heißt, da waren so Spiegel, die so mega aerodynamisch waren und so weiter. Und das hat eben dann der Vorbesitzer schon da dran gemacht. Und das kriegst du halt nicht zugelassen, das meine ich jetzt, weil das halt einfach keine normalen Spiegel sind. Und der Auspuff, der ist halt auch, es ist auch ein bisschen mehr Leistung als normal.
Hast du einen Preis, also weißt du, was das Ding wert ist?
Also jetzt, denke ich, kann man es auf jeden Fall schon über 100.000 loswerden.
Ja, also jetzt kurz so zur Einordnung, also die werden halt gerade so um die 150.000 Euro versteigert. Das ist halt, das ist halt absurd.
Paul, immer mit am Bieten, aber kriegt nichts.
Nein, also ich glaube, das ist halt ein Auto, wenn du es wirklich fährst, stehst du ja mehr in der
irgendwie ja, bei, da hatte ich auch Werkstatt. Hatte ich auch viel Glück jetzt bisher, aber ich fahre auch echt sau wenig. Also jetzt gerade ist es noch zugelassen, aber ich lasse es meistens 2 Monate im Jahr zu und dann war es das auch.
Sag mir Bescheid, wenn das ist, dann komme ich auf jeden Fall vorbei.
Also
das
alles ist klar, halt, alles klar.
Das ist einfach,
er ist schon abnormal geil, ja. Also ich finde es auch. Ja.
Ich kann euch mal ein Video schicken, das ist schon der Sound und das Motor, der Turbo-Sound ist unermesslich.
Ey, so ein Glück musst du mal haben, ne? Das ist ja einfach. Also das ist schon. Das ist schon geil. Das ist zwar ein Radsport-Podcast, aber dafür kann ich mich schon ziemlich faszinieren, muss ich
also,
sagen.
Also, ich kann ja jetzt schon mal sagen, bevor wir jetzt zu deiner Story kommen, dass du bist, würde ich sagen, so der organisierteste Gast, den wir bis jetzt hatten, denn du hast mir im Vorhinein auch schon Nummern von Leuten gegeben, wo ich recherchieren kann nach deiner Story und du hast heute Morgen schon ein Pack Bilder geschickt. Fotos für Social Media. Auch ja, richtig geil.
Das aber war aber auch ein bisschen Zufall. Aber
jetzt muss ich natürlich noch ein Bild von diesem Luncher auch nachfordern, das auch dazu
kein
muss.
Kein Problem. Zur Not Video.
Ja, sehr gut.
Genau.
Ja, und jetzt mal ein bisschen Deep Dive. Ich habe schon gesagt, du hast ein ziemlich geiles Juniorenjahr gehabt. Ist ein bisschen so, natürlich ein bisschen ähnlich wie der Baum, ne? Alles gewonnen in Junioren parallel. Oder halt wirklich irgendwie so der absolute Macker gewesen. Ich glaube, du bist ein Jahr jünger als die beiden, ne?
Mhm. Also genau, also ein bisschen eigentlich 2 Jahre eher, weil ich am Ende des Jahres Geburtstag habe,
aber
ein Jahrgang, ja.
Aber so Junioren und Jugend und so weiter war der immer ein Jahr im selben Jahrgang und ein Jahr getrennt.
Genau.
Und ja, es konnte mir auf jeden Fall keiner so richtig erklären, weder Vincent noch Lukas noch Georg, aber ich habe halt gehört, so danach jetzt, bevor, ich habe schon gesagt, seit 2 Jahren bist du quasi back. Und dazwischen war halt eine krasse Durststrecke, beziehungsweise du hast ja eben selber schon gesagt, du warst völlig kaputt. Was passiert?
Ja, ja. Genau, also im Endeffekt war es so, dass ich schon immer irgendwie ein bisschen Talent hatte. Klar, das brauchst du, sonst kommst du nie irgendwo an. Und das hat man in der U17 und so, war ich auch deutscher Meister, definitiv gesehen. Aber es war dann so, dass ich eben in der U19 einen super Start schon hatte, von ganz zu Beginn an. Und aber das, ja, der Simon, der war einfach ein Ticken. Also ich habe auch 2 Junioren-Weltcups gewonnen. Damals noch, ja, Weltcups gibt es jetzt heute ein bisschen, heute ist es so eine Serie, aber egal. Und er hat die restlichen gewonnen bis zu dem Zeitpunkt auch, also, und auch die Europameisterschaft. Und wir haben wirklich, also es war so, dass ich bis zur Weltmeisterschaft war meine schlechteste Position in diesem Jahr, und die Weltmeisterschaft war im September den 2. Platz. Also es war, wir waren absolut überlegen. In dem Jahr beide, die ich auch zwischenzeitlich dann die Weltrangliste angeführt und so weiter. Jedenfalls war es aber trotzdem so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eben Simon Andreasen aus Dänemark eben die Weltmeisterschaft gewinnt, schon ein Ticken höher. Er war einfach der Ticken bessere über das Jahr. Und damit war es einfach dann so.
War das dein erstes oder zweites Jahr Junioren?
2. Jahr.
Ja.
Und Simons erstes, muss man auch noch dazu sagen. Also der war da schon der absolute Überflieger. Ich denke, im 2. Jahr war er nicht mal viel stärker, aber ja. Jedenfalls war es dann so, dass ich, also wir hatten eine relativ lange Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, so 1,5 Monate oder so, und ja, ich hatte so das Gefühl, okay, im Training ist nicht mehr so viel rauszuholen, vielleicht könnte ich noch ein bisschen am Gewicht optimieren, hatte bis dato eigentlich überhaupt nichts damit zu am Hut, habe einfach, ja, trainiert und gegessen, wie ich eben wollte, und dann dachte ich, also das ist mal noch eine Stellschraube, wo man vielleicht noch ein bisschen was optimieren kann, aber ich bin das erst im Nachhinein absolut dumm und auch ja, planlos angegangen, unprofessionell, könnte man sagen, und ja, habe einfach ein bisschen weniger gegessen und dann gehofft, ja, dass sie leicht wird. Wurde auch leicht, aber die Power ist dann einfach schon ja, geschwunden, und das war so der Anfang von ja, dem ganzen Struggle, der mich dann jahrelang begleitet hat. Jedenfalls dann zur WM war es dann wirklich so, dass wir da am Start standen, und Simon hatte mir einen Tag oder 2 Tage vorher gesagt, ja, es wäre so ein Kolumbianer da, der hätte die Pan Americans gewonnen. Und wir kannten den aber natürlich nicht, also von dem hat den noch nie einer zu viel gehört.
Der war nicht in dem Zirkus unterwegs bis dahin.
Genau, er ist auch ja jüngerer, ja, also damaliger jüngerer Jahrgang gewesen, 97er Jahrgang. Und ja, ich habe dann nur gedacht, hey, ja gut, also den werden wir schon im Griff haben. Und dann ging es eben los, und wie ich ja schon sagte, also mein Körper war wirklich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon komplett drüber. Jedenfalls hatte ich dann nach der ersten Runde schon gemerkt, scheiße, das wird heute definitiv nichts, bin richtig, richtig weit zurückgewandert, war, glaube ich, nach der 2. Runde nur 16. oder so von 5 Runden vermutlich, und dann war es aber echt so, oh, und mein Sattel ist einen Tag vorher noch beim Team Relay gebrochen, und ich bin mit einem Sattel gefahren, mit dem ich das ganze Jahr noch nicht, also mit einem Sattelmodell, mit dem ich ein ganzes Jahr noch nicht gefahren bin, und ich hatte das Gefühl, ich weiß nur, entweder saß ich zu hoch oder zu tief. Jedenfalls waren wir so geistesgegenwärtig im Vorhinein und hatten einen Schnellspanner, was ja auch voll verrückt ist, an dieses Rad montiert, und ich habe dann wirklich im Rennen kurz angehalten, habe einmal den Sattel, ich weiß nicht mehr, entweder hoch oder runter gemacht und gewusst, okay, jetzt muss ich mich einfach nochmal zusammenreißen, und ich weiß nicht, das jetzt, das schafft man wahrscheinlich auch nur zu Juniorenzeiten, aber jedenfalls bin ich dann eben da wieder vorgewandert, und in der vorletzten Runde habe ich dann gesehen, okay, also Simon Andreasen war weg, aber Milan Wader, Niederländer, und Bernal, die waren eben auf 2 und 3, und ich war dann 4. und dann dachte ich, okay, ich habe vielleicht doch noch eine realistische Chance auf eine Medaille. Und dann, genau, schlagartig war ich dann irgendwie auf 3 und habe mich da mit Bernal gebettelt. Und da war er dann, der Kolumbianer, von dem eben Simon geredet hatte. Und es war aber schon eindeutig, dass der Typ abartig Druck hatte am Berg. Wirklich damals, glaube ich, auch noch zierlicher als jetzt und super leicht. Und ich eher als kraftvoller Fahrer bergab dann vielleicht die Chancen gehabt, wegzufahren. Aber es war dann schon echt so, dass in der allerletzten Runde, müsst ihr euch vorstellen, die Runde war quasi so, man ist dreimal hochgefahren, dann ein Stück runter, oder einmal hochgefahren, ein Stück runter, nochmal hochgefahren, wieder ein Stück hoch, runter und dann den letzten Anstieg. Und der letzte Anstieg, absolutes Brett, richtig krasser Wiesenanstieg. Und diese kurze Abfahrt vor diesem letzten Anstieg wusste ich, da bin ich mit Bernal oben rein, ich als Erster, er Zweiter. Ich muss da jetzt mich abartig runterstürzen, damit ich irgendwie 3, 4, 5 Sekunden habe, um das über diesen letzten Berg zu retten. Und dann ist mir es auch gelungen, bin da wirklich im Nachhinein wahrscheinlich also geisteskrank da runtergefahren, bin dann in diesen Anstieg rein, in diesen abartig hässlichen, vielleicht 2 Minuten Anstieg. Und auf einmal in der Mitte fliegt der Typ an mir vorbei. Also sowas echt davor gefühlt noch nie gesehen gehabt. Und dann oben hatte er dann die 5 Sekunden. Die konnte ich dann eben bis zum Ziel gerade so wieder schließen. Aber ich bin dann einfach nicht mehr vorbeigekommen. Also die Ziellinie 5 Meter weiter hinten. Und ich wäre vielleicht nur Zweiter geworden. Ist jetzt auch im Nachhinein natürlich völlig wurscht. Aber so war dann die Geschichte. Und auch halt beeindruckend, dass dann jemand, der irgendwie da aus Kolumbien kommt, der konnte kein Wort Englisch. Ich weiß noch, bei der Pressekonferenz dann im Anschluss saßen wir da. Wir dachten alle nur, was ist das für ein Typ? Und ja, dann 6 Jahre später oder wie viele gewinnt er die Tour de France?
Das ist eine gute Geschichte auf jeden Fall. Kann man jetzt für immer erzählen, dass man sich mit dem Typen um die Silbermedaille absolut gebettelt hat. Ist auch okay, dass du verloren hast. So. Ist
ja, okay. Ja. Das ist, ja, ich weiß nicht, Andi hat da auch schon immer wieder drüber berichtet. Gerade Emil Herzog kenne ich ja auch, der jetzt, glaube ich, extra nochmal in der U23 eine Weile fährt, um dann dort sich ja die Zeit zu nehmen, nicht direkt in die Elite. Und für mich war da auch schon so ein bisschen der Struggle, dass ich mir dachte, okay, U19 und U23 ist ein Riesensprung schon auch im Mountainbiken, weil die Top U23-Fahrer, die sind wirklich einfach auch schon richtig, richtig schnell. Und meine Riesenangst war einfach, da keine Rolle mehr zu spielen, gerade auch nach diesem Jahr. Und wie du vorher schon gesagt hast, wir haben uns halt gefühlt wie die größten Macker, wahrscheinlich nicht nur ich, sondern der Baum auch. Und dann eher wieder in eine Nebenrolle zu schlüpfen, das ist dann halt nicht so easy. Und deshalb dachte ich, okay, ich muss jetzt den Winter über 2014, 15, also Anfang meiner U23-Zeit, trainieren wie ein Gestörter. Habe eben auch nicht das Umfeld gehabt zu der Zeit, was mich jetzt so betreut hätte, dass ich ja da irgendwie ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen hätte, sondern bin da Vollgas durchgezogen und eben auch ernährungstechnisch dann einen Riesenfehler gemacht und wirklich dann 2015 quasi, also bin ich kein Weltcup gefahren, kaum Rennen gefahren, komplett am Ende, psychisch auch richtige Struggles gehabt, also wirklich man kann sagen, eine Essstörung mit Sicherheit entwickelt über den Winter, jetzt von einer richtigen Magersucht zu sprechen, wäre vielleicht übertrieben, aber ja, das war auf jeden Fall die schwierigste Zeit überhaupt für mich bisher, hoffentlich auch für immer. Und ja, dann war es aber gleichzeitig so, da wäre es natürlich leicht gewesen, irgendwie aufzuhören, aber gleichzeitig war ich so dann doch ehrgeizig, das hat mich irgendwie nie so verlassen und gleichzeitig auch wusste ich immer, und das macht mich vielleicht auch so ein bisschen aus, dass ich, also tief im Inneren, dass ich das Zeug habe, ganz vorne mitzufahren für die Elite. Also da habe ich einfach das Selbstbewusstsein. Ob ich jetzt, also ich glaube nicht, dass ich so ein Talent bin wie jetzt einen Pidcock oder sonst was, also das definitiv nicht. Aber ich habe halt das Gefühl, ich kann Top 10, Top 5, Top 3 im Weltcup fahren und wenn es mal alles perfekt läuft, dann auch mal so ein Ding abschießen. Genau, und da ich das irgendwie dann nie verloren habe, habe ich auch immer weitergemacht.
Hast du dich, sorry, als du dann in die U23 gewechselt bist, dann immer noch selber trainiert quasi?
Nee, ich hatte schon einen Coach. Der, ja, der wahrscheinlich auch nicht schlecht war, so, also individuell oder für sich gesehen, aber und die Kombi war einfach nicht optimal, würde ich behaupten, weil ich mega ehrgeizig war, eher ehrgeizig, und 2015, also auf der Straße ist das wahrscheinlich schon früher gängig gewesen, bei uns hat da erst dann so mit Wattmessung auch angefangen, also dass, die, dass wir halt die Kontrolle wirklich hatten, und das, da konnte ich dem natürlich erzählen, was ich wollte. Und ja, da hat man einfach die Gefahr nicht erkannt.
Also du hast einfach zu viel gemacht oder mehr gemacht, als er wollte.
Genau. Zu wenig gegessen, zu viel trainiert.
Ja.
Schlechte aber, Kombi.
Weil du jetzt gerade über Wattmessung redest, wie, wie findet jetzt eigentlich die Auslesung statt? Also klar, so normales Grundlagentraining, dann irgendwie auch Intervalle, VO2 Max, das kann man ja relativ einfach kontrollieren, auch die Analyse im Nachhinein, aber so die Renndaten, wie geht ihr damit eigentlich um? Weil jetzt, wenn ich Beispiel mal Cyclocross nehme, wo es eigentlich auch fast unmöglich ist, Wattdaten zu nehmen, das macht eigentlich auch keiner, alles über Herzfrequenz in Analyse. Wie ist es bei euch?
Schon so, dass wir wirklich, also ich fahre eigentlich sogar immer ohne Brustgurt im Race, weil mich der ein bisschen nervt manchmal, im Training immer, aber im Race ohne, und es findet schon sehr, sehr viel statt über die Messung, also die Leistungsmessung. Mein Coach ist da wirklich, also mein jetziger Coach, wirklich auch voll im Game, und ja, der stellt da Heatmaps, und also das ist dann, ich weiß nicht, das kann man eigentlich auf der Straße genauso machen, ich denke, ein bisschen anders ist es, aber im Endeffekt ist es so, dass er immer schaut, also mein Energietank, wie krass leer ich den an verschiedenen Stellen, an verschiedenen Anstiegen, so FRC Tank heißt es jetzt eben bei dem, und da gucken wir halt, dass wir da auf, also auf so einem Tempo fahren und so einen Kurs Muster quasi am Race Pattern, dass, dass wir ja diese Balance aufrechterhalten, dass ich diesen Tank immer wieder schön leeren kann, dann aber auch in den technischen Passagen mich erholen kann. Und da spielt dann natürlich die Herzfrequenz schon auch eine Rolle, weil du natürlich siehst, wenn die, wenn du mit zu viel Aufwand die Abfahrt runterfährst, dann klar bleibt die Herzfrequenz oben und du erholst dich logischerweise auch nicht so gut, aber ja, das findet schon relativ umfangreich statt, und das Training, also ich mache kein Training ohne Wattmessung mehr.
Aber okay, fährst du also im Rennen auch nach Watt? Also wenn jetzt ein längerer Cross-Country kommt, da auch manchmal vor, dass der Anstieg immer so 2-3 Minuten sind? Oder
ja,
länger sogar.
Ja, ja, vielleicht auch mal 5 Minuten, aber selten, ja. Ja, ja, also ich gucke da schon immer wieder drauf, aber jetzt gerade, also eher bei Rennen, wo ich ganz vorne vielleicht dann mitfahren kann. Jetzt im Weltcup wahrscheinlich eher nicht.
Da fährst du einfach nur, da versuchst du einfach nur mitzufahren.
Ja, genau.
Ja, du kannst ja immerhin, ist da der Vorteil zur Straße, dass du die Strecke halt vorher testen kannst, und das, das klang ja schon fast wie eine Formel 1 Fahrwerkabstimmung, was ihr da macht. Also
ja, musst du ja machen, ne? Also du machst ja
mit dem nicht mal mit Fahrwerk, sondern mit ihm, so mit seinem Körper, ja, dass du guckst an verschiedenen Stellen, an der und der, so wie du da sagst, die Kurve, die bremst du so und so an, da den Anstieg, den fährst du mit so und so viel.
Also es ist auch so, dass, dass ich eigentlich immer, wenn, also wir reisen meistens mittwochs an, dann Donnerstag erstes Course Practice, und da fahre ich dann schon eine Runde im Race Speed, und dann am Samstag auch nochmal, und da versuchen wir dann eben, also die Zeit zu vergleichen mit einer geringeren Durchschnittsleistung, mit einer geringeren NP, und dadurch dann, ja, also genau, und NP spielt, glaube ich, jetzt im Mountainbike-Sport dann vielleicht auch ein bisschen eine höhere, eine wichtigere Rolle, weil du eben diese Spitzen vielleicht ein bisschen besser aufnehmen kannst, die ein bisschen besser berücksichtigt werden.
Ja, es ist im Gravel auch so, genau, muss man auch manchmal so Richtung NP gucken, vor allem auch gerade so kursmäßig, ne? Aber ist ja auch auf der Straße auch nicht viel anders, da sind dann ja manchmal so die reinen Durchschnittswattwerte bei Bergetappen auch nicht, also wenn du die einfach nur siehst, denkst du, ja, geht ja, aber dann die Normalized Power ist dann schon nochmal ein relevanter Unterschied. Ne?
Ja, ja.
Aber wie, inwiefern trainierst du das, dass du bei einem dass du bei einer Abfahrt deinen Puls runterkriegst. Und das sind irgendwie auch so Konzentrationsübungen, die du abseits des Rad machen musst, oder so Atemübungen, oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ist es einfach wirklich nur rein Technik?
Ja, also im Endeffekt ist es natürlich, den Flow zu finden. Also da kann ich auch mal noch so ein bisschen erzählen. Nino Schutter, der wird euch ja hoffentlich was sagen.
Klar.
Olympischer Meister, Olympic Champion von Rio und zehnfacher Weltmeister. Jedenfalls hatte ich da dieses Jahr hin und wieder auch mal dann die Ehre, an dem seinem Hinterrad zu kleben. Und da siehst du dann wirklich diese jahrelange Erfahrung und diese Qualität, die der Typ mitbringt. Also da, der hat einfach so Gefühl, dieses Cross-Country-Game richtig durchgespielt, ist in den Abfahrten einfach so locker und bringt so einen Flow mit, dass der dir einfach unter Umständen ein bisschen wegrollt auch an der einen oder anderen Stelle. Und das ist eben so das Optimum mit möglichst wenig Kraftaufwand, schön die Wurzeln, die Anlieger nutzen und ein bisschen so wie beim Skifahren, ja, den Speed aus den Kurven mitzunehmen und so dann ja, möglichst erholt unten anzukommen. Und oft ist halt auch der schnellste Weg oder ja, die schnellste Art und Weise nicht unbedingt die nachhaltigste Art und Weise, irgendwie einen Berg runterzufahren. Ne?
Ja, okay. Darf ich springen?
Klar.
Wie relevant ist Short Track? Also du hast jetzt den Weltcup gewonnen dieses Jahr, wie Basti von Einleitung schon gesagt hat. Daher sicherlich für dich eine große Relevanz. Aber wie ist es, wie kann man das, das soll jetzt nicht irgendwie abwertend klingen, aber wie kann man das von der Relevanz einschätzen, jetzt auch, was dann eben die Sponsoren, wie die Sponsoren damit umgehen, allgemein die Leute, wie sehr ist es in der Szene irgendwie, was für ein Wert steckt dahinter?
Ja, also es wäre jetzt, glaube ich, schon ziemlich vermessen zu behaupten, dass es die gleiche Rolle spielen würde wie das Rennen am Sonntag, also wie das lange Cross-Country-Rennen, olympische Distanz, aber ich glaube, da hat wirklich jetzt mal die UCI sogar ein Programm aufgezogen, was wirklich relativ schlau und gut gemacht ist, weil einfach ja der Speed so hoch ist. Es ist ein bisschen mehr Taktik dabei, zumindest auf den meisten Kursen. Du musst ein bisschen mehr, ja, es ist mehr Spannung drin, der Speed ist einfach höher. Und das ist, glaube ich, schon gut angekommen in den letzten Jahren.
Ne?
Seit vier Jahren, würde ich sagen jetzt. Ich glaube 2018 genau das erste Mal. Und dann ist es ja so, dass quasi das Endergebnis des freitäglichen Short Tracks relevant ist für die Startaufstellung am Sonntag. Mhm. Also wenn du da Top 8 fährst, dann stehst du in der ersten Reihe und das hat schon eine große Auswirkung und das vor allen Dingen führt auch dazu, dass die Top-Athleten, also die Top-Top-Athleten wirklich auch da um jeden Platz kämpfen. Weil wenn du da mal in der vierten Reihe stehst, dann wird es natürlich schwierig und genau das führt dazu, dass das jetzt schon ziemlich wichtig geworden ist und dann glaube ich auch das Event an sich, seit diesem Jahr gibt es dann eine eigene Weltcup quasi, deshalb auch das Trikot da bei mir im Hintergrund, weil ich eben das Weltcup Leader-Trikot, was ich dann da nach Novo Mesto, also nach dem gewonnenen Weltcup auch hatte und das ja kam jetzt schon gut an, aber klar, das sonntägliche Rennen ist schon nochmal ein bisschen wichtiger.
Ja, was ich interessant finde, ist, bei Formel 1 gibt es jetzt was Ähnliches, ne? Ich weiß nicht, ob es bei allen Rennen ist, wo die ja dann auch irgendwie so ein kurzes Rennen haben für die Startaufstellung. Genau, ist jetzt aber von über Autos gesprochen, deswegen dachte ich, schmeiße es mal kurz rein. Und das ist auch, und das ist da sehr interessant, dass es für die kleineren Teams wichtig ist in der Kommunikation, dass man das sehr zelebriert, wenn man da vorne mal gewinnt oder landet. Und du bist jetzt nicht bei einem kleinen Team, deswegen ist der Vergleich hinkt da ein bisschen. Aber soll es
bei der Tour de France gab es das auch mal.
Ja, gut, bei der Tour war das halt eine ganze Etappe, ne, die ein bisschen weird war. Einfach.
Naja. Grid-Start.
Ja, Grid-Start. Aber soll ja, und es wird ja darüber gesprochen, ob es olympisch wird, oder?
Was ich genau mitbekommen habe. Das ist jetzt ganz aktuell das Thema und ja, würde mich natürlich freuen. Es ist aber auch jetzt nicht so, dass ich, ja, glaube ich, da nur die Chancen hätte, dort zu gewinnen. Es hat sich jetzt klar auch, also das vielleicht auch noch kurz dazu ergänzt, zu dem ganzen Thema, was ich jetzt vorher oder was wir vorher besprochen hatten mit Ernährung und Klimbim. Das hatte dann einfach auch als Folge damals, dass ich ziemlich viel Gewicht dann wieder zugenommen habe. Also ich musste, als ich dann quasi erkannt habe, okay, das läuft so nicht weiter, mein Körper, der braucht die nötige Energie und auch das nötige, was weiß ich, Mantel, den natürlichen Mantel zum Wärmen. Ja, da war es dann wirklich so Jojo-Effekt-mäßig, dass ich richtig Gewicht gegaint habe und auch wirklich, also für Radsportverhältnisse relativ schwer wurde und deshalb kam mir jetzt das eine oder andere Rennen vielleicht so ein bisschen entgegen eher, weil die Tracks dann doch relativ flach sind und die reine Power halt vielleicht ein bisschen wichtiger ist.
Aber kannst du in Zahlen sprechen, was das Gewicht angeht? Also so was hattest du da an deiner niedrigsten Phase, wo du völlig alles falsch gemacht hast? Und dann, also was genau, ich mir also, die ganze Zeit schon denke, ist, wie interessant das eigentlich ist, dass es... Du sagst, 2014, 15 hat das angefangen, beziehungsweise hast du angefangen, diese Fehler zu machen und es hat dann wirklich sieben Jahre gedauert, bis du wieder auf einem leistungsfähigen Niveau bist und das kannst du ja vielleicht auch nochmal einordnen, jetzt vielleicht zu den Zahlen dazu, ab wann du wieder angefangen hast, quasi gesund zu essen oder so, die Sachen wieder richtig zu machen.
Ja, genau, also im Endeffekt war es, genau, erstmal zu den Zahlen kurz, 2014, sagen wir mal, bevor das Ganze anfing, vielleicht 72 Kilo, weiß jetzt nicht so ganz genau, vielleicht auch 73, bei 1,78 Meter und dann zu meiner absoluten Zehrerzeit, super skinny, so 63 Kilo und dann aber jetzt im Vergleich, also dann bin ich auf über 80 und jetzt habe ich aber halt immer noch 78 oder so. Also im Sommer dann vielleicht 77 mal, wenn es gut läuft.
Krass.
Aber das heftig ist natürlich, ne? Ein Gap von knappen 15 Kilo oder gerade so um die 15 Kilo. Und das ist natürlich schon, genau, und da ist dann eben auch ein bisschen der Witz. Es kann sich jeder vorstellen, der sich schon mal annähernd mit Physik beschäftigt hat. wenn du 63, 64 Kilo wiegst und dann eben eine Power X auf die Kurbel bringst und jetzt innerhalb von einem Jahr, was dann natürlich super wichtig war, das hat eigentlich 2017 dann stattgefunden, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich ernähre mich jetzt einfach so, wie ich Hunger habe, wie mein Körper quasi die Energie verlangt und was einfach so meine Intuition ist. Und genau, und wenn du dann innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr 15 Kilo mehr wiegst, dann hast du ja aber in der Zeit niemals die Power aufgebaut, die du bräuchtest, um diese 15 Kilo mehr den Berg hochzuschleppen. Und das ist eben dann der Punkt, warum das dann auch noch länger gedauert hat, als es vielleicht eh schon gedauert hat, an sich gesund zu werden. Ne?
Und die Rechnung geht bei mir aktuell eh ähnlich. Ich hatte mal Power X, dann kam 15 Kilo dazu, aber die Power wurde nicht mehr, die wurde weniger.
Ja.
Aber okay, jetzt ich hätte noch eine kurze Anschlussfrage zu dem Short-Track-Thema. Wenn es olympisch werden würde, würdest du das für dich als Hauptdisziplin eventuell ansehen, weil es da für dich eine höhere Chance gibt auf einen Olympiasieg? Weil es dir eben vielleicht auch von deinem Körperbau entgegenkommt und von deinen Fähigkeiten?
Genau, das wäre dann ein bisschen abhängig vom Kurs. Aber ich hoffe natürlich, dass sie das so machen können, dass tatsächlich dann man bei beiden Wettbewerben mitfahren kann. Also das wäre sicherlich das Ziel. Klar, wo legt man dann den Fokus drauf, ist ein bisschen die Frage, aber ja, jetzt bis Paris sind es auch noch anderthalb Jahre. Mein Goal ist schon auch nächstes Jahr, vielleicht nochmal einen Schritt gehen zu können. Ob das klappt, werden wir sehen. Aber ich habe jetzt wirklich, das ist halt natürlich auch, ihr wisst ja, wie es läuft im Radsport. Du musst halt erstmal liefern und dann kannst du vielleicht mal den nächsten Schritt machen. Dann machst du nochmal einen Schritt und machst nochmal einen Schritt. Aber das ist ja immer erst, gehst du quasi in Vorleistung und dann dauert es, bis sich das Umfeld vielleicht dann für dich interessiert oder bis du den nächsten Schritt überhaupt, also bis der dir ermöglicht wird, etc. etc. Und was ich jetzt damit sagen wollte, jetzt habe ich wirklich seit diesem Jahr und ich glaube nächstes Jahr noch ein optimierteres Umfeld, was mir wirklich ermöglicht, den Sport mit maximalem, wie soll ich sagen, nicht Aufwand, sondern ja, einfach maximal leben zu können, also mit maximaler Professionalität, so könnte man vielleicht sagen. Also ich habe einen Top-Coach, ich habe ein Team, was Weltklasse ist. Ich habe auch psychologisch und ernährungstechnisch die Leute, die mich betreuen können und so weiter und so fort. Genau.
Aber also ist es schon so, dass ihr, also jetzt du und Leute in deinem Umfeld, dass ihr eigentlich bis jetzt immer so einen gewissen Nachteil hattet im Vergleich vielleicht zu Schweizern, die in Teamstrukturen oder auch nationalen Strukturen unterwegs waren, die ihnen einfach eher ermöglicht haben, irgendwie.
Ja, was ist eigentlich los mit Schweizern? Was ist eigentlich los mit Schweizern im Cross-Country? Was soll
ja,
das?
Ja, das ist ganz wild. Die sind extrem gut.
Frauen und Männer, ne? Also das ist, da muss man sagen, das ist bei beiden ja also eine Absurdität. Was jetzt,
die schieben einfach 100 Kinder jedes Jahr so einen Berg runter mit dem Rad und sammeln dann die unten auf, die überlebt haben oder
ja,
so.
Ja, vor allem ist ja so, dass ja wahrscheinlich der viert, fünfte beste Fahrer oder Fahrerin da ja zum Teil noch besser als von anderen die Top-Fahrerin.
Ja, ja, absolut. Ja. Ja, also das ist ganz verrückt. Die haben wirklich auch eine krasse Struktur, aber ich glaube, das ist auch eine Ausnahme. Also ich denke, wir in Deutschland, ja, BDR, ihr habt auch schon oft drüber gesprochen. Ich will mich jetzt nicht so krass beschweren, weil ich auch mit unserem Bundestrainer ganz gut klarkomme und auch der wirklich einer war, der mich zumindest über diese gesamte Zeit begleitet hat und auch immer so ein bisschen ja, eine Konstante war, die ihren positiven Einfluss auf mich hatte. Aber klar, der hat am Ende des Tages nicht die Möglichkeiten und vielleicht auch das Knowledge, was man jetzt, was jetzt in der Schweiz beispielsweise ja, eben gibt. Aber ich weiß natürlich auch von dort. Also am Ende ist es immer so, dass die Teams die besseren Strukturen haben. Also das ist einfach so, die haben 10-mal mehr Kohle und wenn dann halt die größeren Firmen da dahinter stehen, dann ist das eine andere Welt.
Ja gut, aber das ist ja eine, es ist ja ein Kreislauf, also wenn du im nationalen Verband, das, wie gesagt, geht es gerade nicht gegen BDR, das betrifft die andere Nation auch, halt nicht Unterstützung hast, vielleicht in der Schweiz das Know-how, dann dauert es bei euch halt länger, bis ihr an so einem Punkt seid und dann hängt man halt immer so ein bisschen daher, auch in der Altersentwicklung so. Und das finde ich, ist ja im Cross auch nicht anders, wenn du Belgien anschaust, die beherrschen ja zumindest im männlichen Bereich alles, bei den Frauen ist es Niederlanden. So, und dann haben andere Nationen haben einfach Riesenprobleme, da überhaupt einen Anschluss zu finden. Und Mountainbike kommt jetzt ja so langsam, hat man das Gefühl, ne? Dass so ein bisschen mehr Vielfalt entsteht.
Ja, 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 genau. Also das, ich schaue dem schon auch ganz positiv entgegen, aber ja, absolut. Also die, ich höre auch immer wieder dann Fußball-Podcast, auch wenn ich nicht so im Fußball-Game eigentlich drin bin, aber ja, das ist halt dann einfach, was die für Möglichkeiten haben, was wir im Radsport für Möglichkeiten haben, zumindest im Mountainbiken, ist natürlich schon eine Riesendiskrepanz.
Ja. Kriegt ihr Fahrer, kriegst du als Fahrer jetzt im Team oder grundsätzlich von Sponsorenseite aus schon was davon mit, dass der Weltcup, so wie ich das verstanden habe, oder die Übertragungsrechte jetzt nächstes Jahr bei Discovery liegen, dann eventuell, ich kann mir vorstellen, ich hoffe, dass es bei GCN zum Beispiel zu sehen ist dann, genau, ja, wo nicht nur Cross-Country, sondern auch, so wie ich es verstanden habe, Downhill und Enduro dazugehören, gekauft wurden und somit scheinbar für alle Sponsoren mehr Sichtbarkeit gegeben sein wird und anscheinend auch mehr Geld im Spiel ist.
Ja, genau. Also gestern habe ich erst an einer Umfrage teilgenommen von Pinkbike, das ist so das größte Mountainbike-Forum, vielleicht kennt ihr das. Jedenfalls, ja, also ich glaube, das ist schon nicht schlecht. Die Firma ist sicherlich nochmal größer, die haben wahrscheinlich mehr Möglichkeiten. Also Discovery Channel, die sind ja quasi die Hoster von dem Ganzen, oder wie man das sagt. Und es wird auf Eurosport und auf GCN kommen, und so weiter und das ist auch alles, glaube ich, ganz cool, aber das Red Bull TV, was jetzt bisher quasi ja, die TV-Rechte hatte, die haben schon auch einen guten Job gemacht. Ich glaube, die waren auch wirklich jetzt in der Lage, sich in das Ganze gut rein zu versetzen. Die wussten, wie der Hase läuft. Und ja, also von dem her bin ich mir jetzt da nicht so, bin ich nicht ganz entschlossen, ob das jetzt so die super Idee wird. Ich glaube, es wird sich einfach ausstellen. Ja.
Hm. Okay, ich habe noch zwei Themen offen. Einmal, ja, das nehme ich als Ausklanggeschichte hier. Ich vermute mal, wir fragen natürlich jeden hier so nach den Zielen, die er noch so hat im Laufe seiner Karriere, aber ich vermute mal, so ein Weltcupsieg an einem Sonntag wird auf der Liste stehen.
Ja, steht sicherlich auf der Liste, aber ja, weiß auch
ist
nicht
auch
so
schwer.
Genau. Das, oh ja, genau, das ist nicht so leicht. aber ich denke, es ist nicht komplett, ja, unrealistisch oder vermessen zu behaupten, dass es vielleicht mal eines Tages passieren könnte. Mhm. Aber ja, ich hatte jetzt dieses Jahr, bin ich eigentlich bei jedem Weltcup, glaube ich, außer in Leogang, entweder beim Short Track oder beim bei der Langdistanz dann in die Top 10 gefahren. Und ja, das ist, denke ich, schon möglich. Aber ja, ob das schlussendlich dann klappen wird, werden wir sehen. Wie gesagt, das Umfeld habe ich jetzt auf jeden Fall dazu, aber es gehört halt viel, viel Arbeit dazu und natürlich auch Glück.
Okay, letzte Frage. Jetzt kannst du noch mal bitte erzählen, was am vorletzten Wochenende vorm Rave, was der Rutsch und du noch mal auf der zweiten Runde von der kleinen Ausfahrt, als ich glücklicherweise dann Kaffee und Kuchen hatte, was ihr da noch getrieben habt.
Ich dachte, du sprichst jetzt vom Abendprogramm.
Ja, das kannst du auch noch erzählen.
Kann man auch noch einbauen. Ja, da hast du letzte Woche schon kurz drüber gesprochen. Ich hab ja auch, wie man jetzt wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört hat, immer noch so einen ganz leichten Husten. Der hat mich jetzt im Training
irgendwie gar nicht... Es waren einige Leute leicht angeschlagen auf jeden Fall. Ja. Plötzlich letzte Woche.
Ziemlich bitter, genau. Aber also im Training hat es mich jetzt nicht wirklich beeinflusst, aber so richtig losworden bin ich jetzt trotzdem nicht. Es war so, ich hatte wirklich eine harte Saison, eine lange Saison. Und ja, am Ende vom Jahr wirklich auch ziemlich ausgebrannt gewesen. Habe eine mega lange Pause gemacht, 4 Wochen wirklich Zero Sport. Und dann war ich eben am Freitag noch beim Bikefitting. Da hätte ich vielleicht auch selber noch eine Frage an dich. Oder? Ja, ihr habt doch auch immer wieder schon über Bikefitting gesprochen, nee. Aber er ist vielleicht auch eine Nebensache, aber trotz allem, genau, dann bin ich da danach 3 Stunden gefahren. Da hat es mich dann schon komplett verraucht nach 2 Stunden. Ist klar, nach 4 Wochen quasi null Sport. War dann ja, da ist schon ziemlich grau und dann war eben der Samstag vom Rave, wir sind die Tour gefahren, okay, anfangs war alles noch cool, aber nach dem Kaffeestopp hat dann der Rutsch gemeint, aufs Gas drücken zu müssen, auch der eine oder andere, und dann sind wir da eben mit unermesslicher Geschwindigkeit auf Neustadt zugesteuert. Und ich war zwar nicht von ganz Anfang an vorne mit dabei, aber dann so ab, ja, nach 2 Minuten dann der Nebenfahrer vom Rutsch raus ist, war ich dann an der Reihe und musste die restlichen 10 Minuten oder wie lang dann neben ihm fahren. Und ich glaube, oder ich hoffe zumindest, dass er auch ordentlich aufs Gas gedrückt hat für seine Verhältnisse. Aber für mich war das natürlich der absolute Horror nach dieser ewig langen Pause. Und ich hatte, unglaublich, aber ich hatte auf Training Peaks die höchste Herzfrequenz jemals. Aber das ist auch klar, weil einen Tag nach Trainingseinstieg sich wirklich derartig in die Fresse zu hauen, ist ja vielleicht auch gar nicht mal so mega schlau. Vielleicht habe ich auch deshalb den Husten, aber genau, so hat eben dieses Wochenende schon, ja, nicht desaströs angefangen, aber ja.
Da wird er sich freuen. Das war die Ankündigung, bevor er zu dieser Party gefahren ist, dass er beim Ride richtig die Leute leiden lassen wird.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Zum Glück hat er vorher noch meine Freundin geschoben. da nicht schon angefangen, die Leute richtig leiden zu lassen. Ja, es war noch genug Energie da, um auch abends noch Gas zu geben, auf jeden Fall bei dir. Es war auf jeden Fall nice.
Nach kurzer Regenerationsphase im Hotel wurde dann abends nochmal mächtig auf die Tube gedrückt. War auch jetzt so ein bisschen das Ende der Partysaison. Da bin ich auch immer in der ersten Reihe eigentlich am Start, wenn es dann am Ende des Jahres zum Party machen geht. Aber ja, das war jetzt so ein bisschen das letzte große Ereignis diesbezüglich für diese Off-Saison, Off-Season.
Top. Na, einen habe ich noch zum Ausklang. Ich kann das vielleicht auch einspielen als Voicemail. Auf jeden Fall besagt diese Voicemail so, du wirst auch nicht viele Leute treffen, die auf dem Weg zum Rennen ihren Race Coffee in so einem Gurkenglas im Kaffeebecherhalter im Auto haben und währenddessen noch oder vor diesem besagten gleichen Rennen dann noch schnell ein alkoholfreies Bier und ein Stück Käse essen.
Ja.
Ja, aber ja. Warum? Top, oder? Also ich meine, Käse, Fett, Energie, alkoholfrei ist Kohlenhydrate. Also hast du auch schnell verfügbare Energie, viel Zucker. Also ist doch ideal.
Ja, also das ist wirklich auch, also ich bin mir sicher, Georg Egger hat das mit dem alkoholfreien Bier erzählt. Der wirklich wahrscheinlich den um Faktor 10 schon Bier getrunken hat im Verhältnis zu mir. Und dann macht er seit Jahren an diesem einen Viertelliter alkoholfreien Bier rum, was ich komplett dehydriert beim Stage Race am Morgen. Dann, klar, war das jetzt vielleicht nicht der optimale Zeitpunkt, aber das war eben in dieser Fahrertür vom Auto und dann habe ich es eben getrunken. Das wird mir jetzt seit Jahren nachgesagt. Aber so... So ist es halt. Und was Kaffee angeht, das hat sich einfach da als gut erwiesen. Mittlerweile haben wir immer einen Camper oder einen Truck dabei. Da brauche ich dann zum Glück das Gurkenglas nicht mehr, weil da ist dann natürlich auch eine Kaffeemaschine am Start. Aber das hat sich halt als praktisch erwiesen damals.
Na gut, du könntest ja auch aus der Kaffeemaschine den Kaffee ins Gurkenglas machen. Oder dafür ist ja die Umgebung egal. Aber Gurkenglas auf jeden Fall auch eine sehr gute Idee. Ist halt hat die richtige Größe auch für eine Aeropress, ne, glaube ich, oder? Dass man, kannst du direkt reindrücken.
Ja, ja, könnte schon sein. Also, aber das war halt einfach, weil wir dann im Hotel waren, glaube ich, und dann irgendwie ein paar Kilometer fahren mussten. Dann habe ich halt nach einem Glas gesucht, was man irgendwie verschrauben konnte.
Also ich würde sagen, Bier und Kaffee ist doch ein solider Start in den Tag.
Definitiv. So sieht's aus.
Also alkoholfreies Bier habe ich auch schon so oft im Training getrunken. In Pausen.
Okay, ja. Nicht in der Trinkflasche.
Nee, nicht in der Trinkflasche, nee.
Ja, also ich würde sagen, du könntest auf jeden Fall, wenn dann die Karriere beendet ist, kannst du vielleicht mal so ein Buch über Ernährung schreiben. Ich glaube, da könnten ein paar gute Tipps drin sein.
Sollte wahrscheinlich eher ein Anekdotenbuch werden als ein Ratgeber.
Ja, absolut.
Mein kulinarischer Weg durchs Leben. Luca Schwarzbauer. Alright. Ich fand das sehr interessant. Paul muss auch weg, also heute mal relativ knackige Folge bei uns. Aber vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch nochmal Gas gegeben hast im Training, um hier pünktlich aufzutauchen.
Vielen Dank.
Da hatte ich noch eine Frage. Bist du jetzt im Dunkeln gefahren?
Ja, das wurde jetzt gar nicht angesprochen, aber ich bin ja auch noch strebsamer Student nebenher. Und da ich morgen so eine kurze Präsentation halten muss und meine Kommilitonen, mit denen ich dieses Ding mache, heute Vormittag nur Zeit hatten, war ich eben so bis um 12 damit noch beschäftigt und dann gab es Mittagessen etc. Und deshalb wurde es noch ein bisschen dunkel.
Haben wir schon erwähnt, was du studierst?
Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Esslingen.
Okay, gut.
Ja.
Keine weiteren Fragen.
Nein, ich muss los.
Alright, dann viel Spaß beim Duschen.
Dankeschön.
Guten Appetit noch. Und wir freuen uns auf Luca Schwarzbauer im Cross-Country-Zirkus nächstes Jahr wieder.
Ja, genau.
Cool. Ja, danke, dass ich dabei sein konnte. Cool. Ich werde euren Podcast auch nach dieser Folge hoffentlich mit Sicherheit weiterhören.
Kurze Frage. Hörst du dir diese Folge dann auch an?
Ja, das muss ich jetzt, glaube ich, schon. Ich bin ja nicht jetzt wöchentlich im Podcast. Ja. Also auch wenn ich jetzt 2-3 Mal irgendwo am Start war, aber ich denke, die werde ich mir schon
okay, anhören. Da hast du uns was voraus oder mir. Also ich kann meinen eigenen Podcast nicht anhören.
Ja, ja, das ist schon schwierig. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber ja, man muss, also ich muss jetzt auch lernen, weil ja, vielleicht muss ich dann ein bisschen besser performen beim nächsten Mal.
Nee, du hast schon ganz gut performt heute.
Das würde ich auch sagen. Danke. Luca, wir haben zu danken.
Danke dir.
Danke.
Und bis dann. Wichtig, melden, wenn der Delta angemeldet ist.
Ja, alles klar. Ciao, ciao.